SWR 2 Forum.
Gemeinsam gegen Bibi steht Israel vor einem Machtwechsel. Am Mikrofon ist Martin Durm. Der Mann hat sich ans Siegen gewöhnt. Dreimal in Folge hat Israels rechtskonservativer Regierungschef Benjamin Netanyahu nun schon Wahlen gewonnen. So oft, dass ihn seine Anhänger manchmal als König von Israel feiern. Aber morgen könnte es sein, dass der König vom Thron stürzt. Darauf hoffen zumindest seine zahlreichen politischen Gegner und auch einige Umfragen sprechen dafür. Von Gegnern und Umfragen hat sich Netanyahu zwar noch nie sonderlich beeindrucken lassen, aber die Fragen, die eigentlichen Fragen, die bleiben ja bestehen. Wie gefährlich sind sie für ihn? Was wären denn die Alternativen zu Netanyahu? Und was bedeutet dieser Wahltag für die Palästinenser und für die desolate arabische Welt? Darüber reden wir heute in diesem SWR2-Forum am Tag vor der Wahl in Israel. Unsere Gäste sind Josef Kreutorow, er ist Publizist und Schriftsteller, der sich intensiv mit dem jüdischen Staat beschäftigt. Dabei Dr. Bettina Marx, sie leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung im palästinensischen Ramallah, und aus Tel Aviv ist uns unser ARD-Korrespondent Tim Aßmann zugeschaltet. Herr Aßmann, ich habe gehört, mitten in Tel Aviv hätten Netanyahus Anhänger kürzlich sogar eine vergoldete Statue von ihm aufgestellt. Was sagt das aus über ihn? Sind das erste Anzeichen von Personenkult nach insgesamt 4 Regierungsperioden?
Personenkult um Netanyahu gibt es unter seinen Anhängern ganz sicher. Seine Gegner werfen ihm vor, die Bodenhaftung komplett verloren zu haben. Das passt auch zum Thema Personenkult. Und das mit der Statue ist sicherlich auch ein bisschen symbolisch dafür zu sehen, dass wir hier einen Wahlkampf erleben und erlebt haben, der absolut polarisiert. Netanyahu, man ist entweder für ihn oder gegen ihn. Dazwischen gibt es wenig.
Wie siegesicher kann er sich fühlen einen Tag vor der Wahl?
Er kann sich große Hoffnungen darauf machen, eine neue Regierung bilden zu können, wieder einmal. Das hat damit zu tun, dass hier im Prinzip 2 Fragen entscheidend sind, nämlich nicht nur die, wer stärkste Kraft wird. Netanyahu wird möglicherweise nur Zweiter, sondern eben auch die Frage, wem es gelingen kann, dann eine Koalition zu bilden. Und hier hat Netanyahu ganz gute Aussichten, denn den Umfragen zufolge könnte der rechtsnationale Block, mit dem er jetzt regiert, auch in der nächsten Knesset wieder der stärkste sein.
Herr Kreutorow, Umfragen sind trotz allem immer fragwürdig. Sie sind in diesem Fall auch immer wieder knapp. In den letzten Jahren kam keiner so nah an Netanyahu ran wie sein Gegenkandidat Benny Gantz, der das Wahlbündnis der Opposition anführt. Ist der Machtwechsel womöglich doch in zumindest vorstellbarer Nähe?
Das ist im Moment wirklich schwierig zu beantworten, denn an sich hat sich gezeigt, dass über die Jahre der Rechtsblock in Israel ziemlich konstant ist, mit ca. 65 bis 66 Sitzen im Parlament. Und die Konstellation momentan ist zumindest von der allgemeinen Landschaft der Parteien, die aus mehreren Kleinparteien auch bestehen, ziemlich die gleiche. Es ist letztendlich die Frage, ob nicht in letzter Minute eine von diesen kleinen rechtsgerichteten Parteien sich andersrum entscheidet. Und es gibt schon Anzeichen dafür, dass Moshe Feiglin, der früher einer der sogenannten Prinzen des Likud war und ein direkter Konkurrent von Netanyahu innerhalb des Likud-Blocks war, sich diesmal mit seiner Kleinstpartei Zehut, also Identität, anders entscheidet. Und Netanyahu zeigte sich gestern ziemlich nervös oder hat sich auch als nervös inszeniert und trommelte seine ganzen Likud-Bürgermeister zusammen, damit sie etwas bewirken, damit man die Wahl nicht verliert. Also ich glaube, es ist immer noch ziemlich offen.
Frau Marx, Netanyahu wird von seinen Anhängern vergöttert. Die Palästinenser verteufeln ihn, hassen ihn. Wie nehmen die eigentlich diese Wahl in diesen Tagen wahr?
Also ich würde sagen, dass das ziemlich ambivalent ist. Auf der einen Seite schaut man auf diese Wahl und zuckt mit den Schultern und sagt sich, es ist für uns nicht kein großer Unterschied, wer gewinnen wird, denn die beiden großen Parteien, die jetzt um die Vorherrschaft ringen, haben mehr oder weniger die gleiche Ausrichtung, was die Palästinenser angeht. Das Thema der Palästinenser spielte im Wahlkampf eigentlich überhaupt keine Rolle. Auf der anderen Seite ist aber auch so ein großes Interesse da. Also ist wirklich ambivalent, auf der einen Seite Desinteresse, Masse fast, kann man sagen, eine entpolitisierte Gesellschaft, die sagt, das ändert sich für uns nichts. Auf der anderen Seite aber dann doch auch ein sehr, sehr großes Interesse. Und man wundert sich immer wieder darüber, wie genau viele Palästinenser doch auch das politische Leben in Israel beobachten und genau Bescheid wissen, auch genau die einzelnen Akteure kennen, die Wahlwerbung kennen und genau verfolgen, was sich in Israel abspielt.
Sie haben gesagt, die Palästinenser spielen in diesem Wahlkampf nur eine untergeordnete Rolle. Nun hat es seit 2008 drei Gaza-Kriege gegeben. Seit einem halben Jahrhundert ist das Westjordanland besetzt. Das ist doch eigentlich die wichtigste Frage in dieser Region, oder? Wieso spielt die keine Rolle in diesem Wahlkampf?
Ja, und selbst wenn sie eine Rolle spielt, spielen dann immer noch die Palästinenser keine Rolle. Also sie spielt eine Rolle in der Hinsicht, dass zum Beispiel Netanyahu sich geäußert hat, wenn er die Wahl gewinnt, dann werde er jetzt voranschreiten mit der Annexion des besetzten Westjordanlandes. Also insofern spielt dieses Thema schon eine Rolle, aber die Palästinenser an sich, also ihre Existenz, ihre Rechte, ihr Bestreben, einen Staat zu gründen, ihre Unterdrückung durch 50 Jahre Besatzung, mehr als 50 Jahre Besatzung, das spielt im israelischen Wahlkampf überhaupt keine Rolle. Man wundert sich wirklich, das ist die Schicksalsfrage des Nahen Ostens, nicht nur von Israelis und Palästinensern, auch der Umgebung drumherum. Und trotzdem ist das in dem Wahlkampf, zumindest aus meiner Beobachtung, nicht thematisiert worden.
Herr Aßmann, haben es gerade gehört, Netanyahu hat am Wochenende angekündigt, dass er nach der Wahl das Westjordanland annektieren will. Wie ernst ist das zu nehmen?
Das ist durchaus ernst zu nehmen. Natürlich ist der Zeitpunkt kein Zufall. Natürlich reden wir hier von einem Wahlkampfmanöver, das darauf abzielte, am rechten Rand hinzuzugewinnen, Stimmen an Netanyahus Likud zu binden. Aber man muss ein bisschen zurückgehen. Schon in der Regierungskoalition, die jetzt noch im Amt ist, gab es ja immer sehr laute Forderungen, sehr vehemente Forderungen danach, die Westbank oder die Siedlungen im Westjordanland anzuerkennen, zu israelischem Staatsgebiet zu machen, zu annektieren. Diese Forderungen kamen aus der Regierung von Regierungspartnern Netanyahus, die das eben immer schon wollten. Jetzt sagt es auch der Ministerpräsident. Hinter dieser Ankündigung wird er nicht zurück können und deswegen muss man das schon als ein Vorzeichen in diese Richtung natürlich nehmen für den Fall, dass Netanyahu die Wahl gewinnen sollte und ihm in einer Regierungsbildung gelingt.
Ich möchte nur noch zu dieser Frage der Annexion noch hinzufügen, dass das eigentlich nur ein weiterer Schritt in Richtung einer schon bestehenden Parteipolitik des Likud ist, nämlich die Likud-Zentrale hatte Ende 2017 sich für eine Annexion der Westbank ausgesprochen. Es ist nicht so, dass Netanyahu jetzt das plötzlich erfindet. Nun, was wir beobachten, die ganze Landschaft rückt immer weiter nach rechts, so dass diese Frage auch immer zurückhaltender gehandhabt wird.
Herr Aßmann, ist es Ihre Beobachtung, dass in den letzten Jahren, gerade auch unter Netanyahu, Israel immer rechter, immer religiöser geworden ist?
Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es immer religiöser geworden ist, vielleicht ein Stück weit nationalreligiöser, aber immer rechter, da würde ich beipflichten. Es gibt für diesen Parteienblock, über den wir nun schon gesprochen haben, eine strukturelle Mehrheit, die ist da, die ist auch erkennbar. Und es gibt eben auch eine abnehmende Bereitschaft für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das zeigen eben auch ganz klar die Umfragen. In mancher dieser Umfragen kommt dann noch eine knappe Mehrheit bei den jüdischen Israelis für die Zwei-Staaten-Lösung zustande. Aber die gleichen Leute sagen dann in derselben Umfrage auf die Frage, ob sie denken, dass das kommt: Nein, wir rechnen nicht damit. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut den Status quo, in dem sich dieses Land, in dem sich die jüdische Bevölkerung dieses Landes eingerichtet hat in den letzten Jahren. Und beim Einrichten hat Netanyahu sicherlich geholfen. Man sagt, wir hätten ja gerne Frieden, aber mit den anderen können wir ihn ja nicht machen. Wir haben keinen Partner auf der anderen Seite. Also bleibt alles dabei. Das ist natürlich perspektivisch gesehen eine eher fatalistische Haltung, würde ich sagen. Aber das ist momentan, glaube ich, schon immer noch bei vielen drin, dass man sagt, es geht halt nicht, wir hätten es gerne. Und dafür spricht eben auch, dass die Debatte um den Umgang mit den Palästinensern, Zwei-Staaten-Lösung ja oder nein oder überhaupt, wie machen wir da weiter, im Wahlkampf keine überlagernde Rolle gespielt hat.
Frau Marx, wie beurteilen Sie das, diese Aussage, es gibt auf palästinensischer Seite eigentlich keinen Partner?
Ja, auch aus meiner Perspektive, von der Perspektive Ramallahs aus gesehen, rückt die israelische Gesellschaft immer weiter nach rechts. Die Frage, ob es keinen Partner gibt, sieht man natürlich von der palästinensischen Perspektive vollkommen anders. Es gäbe einen Partner. Es gibt den Präsidenten Mahmoud Abbas in Ramallah, der nun wirklich von großer Langmut gezeichnet ist, der ein ausgewiesener Friedenspolitiker ist, der anstrebt, eine Lösung mit Israel zu finden, aber der von den Israelis vollkommen ins Abseits gestellt wird und ignoriert wird. Im Gegenteil, die israelische Regierung, Netanyahu, verhandelt mit der Hamas, natürlich nicht direkt, aber auf indirektem Wege, und unterstützt die Hamas im Moment im Gazastreifen. Es gibt einen sehr scharfen Gegensatz zwischen Hamas im Gazastreifen und Fatah, die Fatah-dominierte Regierung im Westjordanland, und der Präsident Abbas selbst versucht, die Hamas auf irgendeine Art und Weise in die Knie zu zwingen im Gazastreifen, indem er zum Beispiel die Zuwendungen der Autonomiebehörde für den Gazastreifen drastisch reduziert hat, die Gelder für die Stromversorgung drastisch reduziert hat. Also das wird im Gazastreifen selbst als Strafe gegenüber der Bevölkerung des Gazastreifens empfunden. Und man hat das Gefühl aus palästinensischer Sicht, die Israelis stellen sich auf die Seite der Hamas und stellen sich gegen Abbas, der doch eigentlich derjenige ist, mit dem sie reden müssten, der vor langer Zeit schon gesagt hat, er verzichtet, das Rückkehrrecht in Anspruch zu nehmen für die Palästinenser. Er möchte eine Lösung mit den Israelis finden auf der Grundlage der Grenzen von 1967. Und hier sehen die Palästinenser halt überhaupt nicht, dass es irgendeine Bereitschaft gibt, nicht nur von der Regierungsseite in Israel, im gesamten politischen Spektrum, ausgenommen die arabischen Parteien, findet man keine Bereitschaft. Sogar die linken Parteien, sogenannten linken Parteien in Israel, interessieren sich eigentlich nicht für die Palästinenser, haben andere Themen auf ihre Tagesordnung gesetzt, soziale Themen, Freigabe von Cannabis und solche Themen. Die Palästinenser an sich, dieser Skandal der mehr als 50-jährigen Besatzung und der Unfreiheit der Palästinenser, der spielt im israelischen politischen Spektrum überhaupt keine Rolle.
Das würde ich gerne etwas korrigieren aus meiner Sicht. Die Meretz-Partei ist, nur gut, sie wird wahrscheinlich nur so um die 5 Sitze bekommen, hat schon immer für die Zwei-Staaten-Lösung plädiert und macht das nach wie vor. Und wenn wir die neue Partei, also diese Blau-Weiß-Partei...
Das ist das Mitte-Bündnis, dem sich Netanjahus Widersacher Benny Gantz, so heißt der, angeschlossen hat, der dieses Bündnis anführt und der jetzt antritt, Netanjahu zu ersetzen.
Genau, wenn wir also seine Entstehungsgeschichte betrachten, die ja denkbar kurz war, also innerhalb von wenigen Monaten, dann sehen wir, dass darin ein großer Teil dieser Partei, die Partei Yesh Atid, also es gibt Zukunft, von Yair Lapid dabei ist. Yair Lapid, ich habe noch einmal das Programm seiner Partei gut studiert, hat ausdrücklich geschrieben, dass man sich einen palästinensischen Staat neben einem starken Israel wünscht, so dass wir diesen Punkt doch insgesamt bei diesem Block haben. Nur wird das momentan nicht nach außen kommuniziert, weil das wahrscheinlich nicht sehr gut aussieht und womöglich auch rechts von der Mitte Wähler abschrecken könnte. Also es bleibt nach wie vor ein Thema.
Aber es wird nicht nur nicht kommuniziert, sondern es wird wirklich die gegenteilige Botschaft kommuniziert. Der Wahlkampfauftakt von Benny Gantz, der erste Videoclip, mit dem er seinen Wahlkampf begonnen hat, war ein Videoclip, in dem er gezeigt hat, wie er als Generalstabschef im Krieg von 2014 den Gazastreifen bombardiert hat, mit der Ankündigung, ich werde das nächste Mal noch härter vorgehen. Und er hat sogar die Zahlen genannt, wie viele Palästinenser getötet wurden bei dieser Gelegenheit. Also das ist einfach eine vollkommen andere Botschaft, die hier rüberkommt, auch wenn im Parteiprogramm vielleicht drinstehen mag. Man kann sich das vorstellen. Und dann ist ja die nächste Frage, ja, vielleicht kann sich Lapid einen Staat vorstellen. Er hat nichts unternommen bisher in seinem politischen Leben, um diese Idee voranzutreiben. Und wo stellt er sich diesen Staat vor? Soll das ein Staat werden, der in nicht zusammenhängenden kleinen Bantustans stattfindet, also in Ramallah, in Jenin, in Nablus, in Tulkarem, ohne dass es eine wirkliche Verbindung zwischen diesen Orten gibt? Oder wie soll dieser Staat aussehen? Denn über eines gibt es ja keine Auseinandersetzung im politischen Leben, dass zum Beispiel die sogenannten Siedlungsblocks in jedem Fall bei Israel bleiben werden und auch das Jordantal mit der Grenze nach Jordanien, der einzigen Grenze, die das Westjordanland in die Welt da draußen hätte, also dass auch das zu Israel gehören soll. Also ein solcher Staat ist natürlich, wäre nicht überlebensfähig und wäre auch kein Staat.
Ich möchte da auch vielleicht noch ein bisschen anknüpfen, weil ich tatsächlich ein bisschen zur Vorsicht dabei raten würde, jetzt einzuschätzen, für was Blau-Weiß inhaltlich überhaupt steht. Es ist richtig, dass Benny Gantz im Wahlkampf gesagt hat, er will die Siedlungsblöcke stärken. Er hat auch gesagt, Israel soll weiter das Jordantal kontrollieren. Er hat das Wort Zwei-Staaten-Lösung nicht in den Mund genommen. Aber wenn man sich nur die Zusammensetzung dieser Koalition oder dieses Bündnisses anguckt, muss man ja sagen, dass eigentlich der inhaltliche Kitt dort nicht erkennbar ist. Es ist auch keine gemeinsame Programmatik da. Es ist auch nicht versucht worden, sich auf eine zu verständigen, sondern das Motto, das über allem steht, die Mission, die treibt, ist, wir sind gegen Bibi. Was diese doch relativ unterschiedliche, dieses Bündnis in sich unterschiedliche zusammenbringt, ist eben nur die Mission. Es ist momentan nicht mehr. Schauen wir mal kurz auf die Zusammensetzung. Da habe ich also den ehemaligen Generalstabschef Gabi Ashkenazi, der eher dem, würde ich sagen, linksliberalen israelischen Spektrum zuzuordnen ist, nahestand der Avodah, der Arbeitspartei. Dann haben wir ganz weit auf der anderen Seite Moshe Bugi Yaalon, auch ehemaliger Armeechef und Verteidigungsminister, der nur deshalb nicht mehr zum Likud gehört, weil er nicht mit Benjamin Netanyahu konnte. So würde ich es jetzt mal herunterbrechen. Der also auch eher rechtskonservative Position besetzt. Und dann eben Benny Gantz als Galionsfigur, als der, die man nach vorne stellt, weil er einfach sehr gut rüberkommt, auch wenn er etwas hölzern und ungelenk im Wahlkampf ist, ist er doch jemand, den die Israelis mögen und dem sie vor allem Stichwort Sicherheitskompetenz schon mal per se zuschreiben, ohne dass er sie als Politiker jemals hätte beweisen müssen, denn er ist ja ein Politneuling, aber er war eben Armeechef. Mhm. Und Yesh Atid ist angesprochen worden, die Zukunftspartei von Yair Lapid. Ich glaube, Yair Lapid hat einsehen müssen, dass er alleine keine Chance hat, israelischer Ministerpräsident zu werden, weil eben die Israelis, um dahin zurückzukommen, ihm diese Sicherheitskompetenz nicht zusprechen, die nun mal sehr wahlentscheidend ist. Er sucht sich also sozusagen den Zug, auf den er aufspringen kann. Das hat er jetzt getan. Aber wenn Blau-Weiß die Möglichkeit hat zu regieren, glaube ich, werden schon sehr schnell Bruchstellen deutlich werden. Und dann wird man sehen, wie viel dieses Bündnis wirklich zusammenhält und wie belastbar es auch ist.
Herr Aßmann, profitiert dieses Bündnis eigentlich von den Skandalen rund um Netanyahu? Da gibt es ja eine ganze Menge. Ich glaube, 2 Korruptionsprozesse, ein Betrugsprozess drohen. Es geht um Geschenke, Alkohol, Zigarren, Schmuck, alles in allem $250.000 soll er angenommen haben. Wird das ausgeschlachtet? Schadet das dem Ministerpräsidenten?
Ja, das schadet Netanyahu ganz sicher. Es ist auch so, dass im Wahlkampf Blau-Weiß noch einmal den U-Boot-Verkauf oder den Kauf deutscher U-Boote durch Israel thematisiert hat, gesagt hat, Netanyahu hat dadurch Aktiengeschäfte dran verdient und profitiert. Auch das ist an ihm haften geblieben. Aber ich habe ja schon eingangs gesagt, dass das ein sehr polarisierender Wahlkampf ist. Die Leute, die hinter Netanyahu stehen, die sagen einem zum Teil ins Mikrofon, ach, hier ist doch jeder korrupt, das ist egal. Oder sie sagen, ja, er behauptet, da ist nichts dran, wir glauben ihm. Wenn er das sagt, dann ist das so. Zusammengefasst, es geht um 3 Korruptionsfälle, die zur Anklage kommen sollen. Israels Generalstaatsanwalt hat lange geprüft. Zuvor wurde zum Teil 3 Jahre lang ermittelt. Das waren aus meiner Wahrnehmung sehr gute, sehr gründliche, sehr rechtsstaatliche Ermittlungen, die also zu dem Ergebnis geführt haben, dass Benjamin Netanyahu wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue auf die Anklagebank soll. Eine Anklageanhörung, eine sogenannte, ist vorgeschaltet, wird nach der Wahl stattfinden. Und das hat ihm natürlich geschadet. Viele Leute, die ihn nicht wählen wollen, sagen eben auch, wir wollen einen anderen Ministerpräsidenten. Wir wollen keinen, der klaut, lügt und betrügt. Und die Familie Netanyahu hat eben auch in den vergangenen Jahren viele Skandale gehabt in Israel und den Eindruck vermittelt, jede Bodenhaftung verloren zu haben. So sehen das diejenigen, die ihn nicht wählen werden und die ihn nicht wählen wollen. Und die anderen stehen halt geschlossen hinter ihm. Also noch einmal Lagerbildung.
Herr Kreuthoho, Netanyahu hat ja eine bestimmte Verteidigungsstrategie entwickelt. Er sagt, die Justiz ist von den linken Medien aufgehetzt worden. Das ist eine Hetzjagd gegen mich. Ich bin Opfer. Wie sehr schadet er damit eigentlich der Demokratie und dem Rechtsstaat, vor allem wenn er die Justiz derart attackiert?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Grund. Es geht ja nicht nur um Parolen, sondern seine Justizministerin Ayelet Shaked hat er ganz lange versucht, das Justizsystem in Israel in ihrem Sinn zu reformieren. Und zwar den Einfluss der Richter, vor allem auch der Oberrichter, auf Entscheidungen der Regierung und des Parlaments zu reduzieren. Tatsächlich ist ihr gelungen, zumindest einen konservativen Oberrichter zu ernennen. Sie hat noch etwas verändert in der Art, wie Richter ernannt werden, und wollte eigentlich diese Politik fortsetzen. Das war aber auch die ganze Zeit verbunden mit ganz heftigen rhetorischen Attacken gegen die ganz wichtige Institution des obersten Gerichts in Israels, die ja eigentlich nie links war. Also das ist auch ein Absurdum, dass Netanyahu auch das oberste Gericht als links beschimpft, oder nicht nur er. Das oberste Gericht hat eigentlich immer wieder im Sinne der israelischen Regierungen entschieden, gerade auch was die Besatzungspolitik anbelangt. Aber es ist ja auch die grundsätzliche Frage, ob Israel in seiner Rechtsstaatlichkeit, wie das bis jetzt der Fall war, auch weiter bestehen soll. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit dem der konkurrierende Block jetzt von ganz operiert. Also man will wirklich die Grundlagen der israelischen Demokratie und auch die Grundlagen ihrer Kontrollmechanismen bewahren. Und da zieht man gegen Netanyahu ins Feld mit diesem Argument auch.
Frau Max, man kann das ruhig mal sagen, Sie haben auch viele Jahre als Korrespondentin aus Israel berichtet. Nun gibt es viele Beobachter, die sagen, bei dieser Wahlkampagne wird vor allem schmutzige Wäsche gewaschen. Benny Gantz wird von Netanyahu angegriffen, weil sein Handy vom iranischen Geheimdienst gehackt wurde. Da ist die Rede von außerehelicher Affären, Sexvideos und so weiter und so fort. Hat es derartige Angriffe eigentlich schon früher gegeben? Ist das Deal oder ist das etwas ganz Neues?
Also ich finde es wirklich schrecklicher als jeder andere Wahlkampf zuvor. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr in der Berichterstatterrolle jetzt bin und darüber berichten muss. Für mich war also eines der wirklich skandalösesten Videos, war das Video von der Justizministerin, über die wir gerade sprachen, Ayelet Shaked, die sich mit einem Parfum einparfümiert, das Faschismus heißt, und dazu die Worte haucht: Für mich riecht es nach Demokratie. Mir ist nicht ganz klar, was sie damit sagen wollte, aber jedenfalls nichts Gutes. Also ich finde diesen Wahlkampf wirklich ausgesprochen unappetitlich und bin ganz dankbar, dass ich in Ramallah sitze und das nur noch aus der Ferne beobachten muss. Wenn ich dann nach Israel komme, was ich doch hin und wieder auch noch tue und auch gerne tue, dann sehe ich die großen Wahlplakate und bin dann wieder in einem ganz anderen Leben, was man natürlich in Ramallah im täglichen Leben bekommt man das natürlich so nicht mit und sieht das auch überhaupt nicht.
Ja, Asman, wie reagiert die israelische Öffentlichkeit darauf, dass so viel Schmutz hochgespült wird?
Ja, interessanterweise irgendwie ziemlich lethargisch ist mein Eindruck und ein bisschen gleichgültig. Es wird natürlich immer wieder von den Medien angesprochen, dass hier Schmutzkampagnen gefahren werden. Aber man hat nicht den Eindruck, dass das jetzt den jeweiligen Verursachern wirklich schaden würde, sondern da stehen dann die Lager. Ich muss aber auch sagen, da pflichte ich Bettina Marx gerne bei, man ist manchmal wirklich schon etwas abgestoßen davon, wie tief hier eigentlich gesunken werden kann in diesem Wahlkampf. Mein persönlicher Tiefpunkt war erreicht in der vergangenen Woche, als Benjamin Netanyahu also durchsickern ließ aus einer Likud-Sitzung, dass er fürchte, dass Staatspräsident Rivlin, immerhin ein Parteifreund Netanyahus, den Regierungsbildungsauftrag mit Absicht an Benjamin Gantz geben könnte. Man muss dazu wissen, zu diesem Zeitpunkt, wo das eben durchsickerte und dann sofort von Rivlins Seite dementiert wurde, lag die Frau des Staatspräsidenten in Lebensgefahr im Krankenhaus. Und in so einem Zeitpunkt wird also dann weiter gekämpft, sogar mit harten Bandagen und das auch noch intern. Ja, also dieser Wahlkampf spiegelte letztlich in seinen negativen Auswüchsen, in seinen schmutzigen Auswüchsen einfach wieder, wie eng das Rennen ist. Also ich denke, zu manchen Mitteln wäre nicht gegriffen worden, wenn die Dinge hier klarer gewesen wären. Aber es geht vor allem auch um Benjamin Netanyahu natürlich. Und für Netanyahu geht es, man kann das ist nicht übertrieben aus meiner Sicht, ums politische Überleben.
Zahlt dann die Opposition mit gleicher, dreckiger Währung zurück oder versucht sie zu sagen, wir haben saubere Hände, saubere Westen?
Also ich habe es zumindest von Blau-Weiß so nicht wahrgenommen, dass da mit gleicher Münze zurückgezahlt worden wäre. Über den Spitzenkandidaten von Blau-Weiß, Benny Ganz, wurde ja gestreut, er sei psychisch instabil. Da wurde nicht auf gleicher Ebene zurückgeschlagen, sondern es wurde eben versucht, die Korruption von Netanyahu zu thematisieren, zu sagen, okay, der hat hier durch Aktienverkäufe auch noch an dem U-Boot-Deal profitiert, was so auch nicht bewiesen ist. Also das war eine andere Art der politischen Auseinandersetzung. Und es ist eben auch viel, das war in diesem Wahlkampf sicherlich sehr bezeichnend, über Social Media natürlich wieder gelaufen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass gerade Netanyahus Likud-Partei dort massiv auf sogenannte Bots gesetzt hat, also auf gefakte, fiktive Accounts, die hier positive Netanyahu-Botschaften und negative Ganz-Botschaften gepostet hätten. Es ist aber den Wissenschaftlern, die das untersucht haben, nicht gelungen, einen direkten Zusammenhang zum Likud herzustellen. Und Netanyahus Partei hat das auch dementiert. Aber ja, das war ein sehr hart geführter Wahlkampf bisher. Und er ist auch ja noch nicht vorbei. Es kann sogar eben auch am Wahlkampf noch sein, dass hier zentrale Botschaften versucht wird, die zu platzieren.
Herr Kreuthoro, dieser widerliche Wahlkampf, so wie er eben beschrieben wurde, sagt er für Sie irgendetwas auch aus über den Zustand, die Verfasstheit der israelischen Gesellschaft derzeit?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also, aber einen Punkt würde ich hier gerne noch hinzufügen. Ich habe den Eindruck, auch eben von Europa aus, dass Netanyahu teilweise in dieser wirklich also auch populistischen Art einen Diffamierungskurs fährt, der mich ein wenig an seinen guten Freunde in Osteuropa erinnert. Also Viktor Orban oder eben auch die PiS-Regierung in Polen.
Er hat ja offenbar auch keine Berührungsängste gegenüber solchen.
Ja, und wir wissen ja von Politikberatern, die sowohl mit ihm als auch mit Viktor Orban zusammengearbeitet haben. Also das ist auch kein Geheimnis. Also diesen Stil kenne ich so eigentlich aus der israelischen Politik nicht. Natürlich gab es schon früher die Diffamierung, diese grundsätzliche Teilung zwischen Links- und Rechtslager. Aber mit der Konsequenz und ja mit der Schärfe, mit der das von Netanyahu betrieben wird, das würde ich doch als ein neues Phänomen einstufen wollen.
Das nehme ich auch genauso wahr, wenn ich da kurz anschließen darf. Wer nicht für Netanyahu ist, ist in seiner Lesart links. Und links ist zu einer Art Schimpfwort geworden in Israel. Und das ist aus meiner Wahrnehmung, ich kenne das Land nun auch schon einige Jahre, in dieser Qualität so vorher nicht da gewesen. Das ist eine Entwicklung der vergangenen Jahre.
Aber ich würde, wenn ich mich nochmal dazu schalten darf, würde ich das doch auch einbetten. Ich finde, es stimmt schon, dass man hier Vergleiche ziehen kann, auch zu Wahlkämpfen in Osteuropa und auch zu den Wahlkämpfen in den USA. Also ich glaube, dass diese neue politische Kultur des Beschimpfens und sich gegenseitig diffamieren, dass das leider Gottes ein weltweiter Trend ist. Ich finde es wirklich schrecklich, wie das in Israel im Moment geführt wird. Aber ich glaube, man muss das schon auch in einem internationalen Kontext sehen, dass das generell auch in Brasilien, haben wir auch Ähnliches gesehen, also wo auch jetzt sehr unappetitliche Gestalten an die Macht gekommen sind, dass die Wahlkämpfe überall jetzt mit wirklich solchen Schmutzkampagnen begleitet werden.
Ja, und gerade war der brasilianische Ministerpräsident genau in Israel mit Netanyahu und gegen beide zur Klagemauer und so weiter.
Das heißt, von Bolsonaro, von Trump lernen heißt siegen lernen. Ist das die neue Lektion des Benjamin Netanyahu?
Ich würde eher sagen, es ist umgekehrt. Also Benjamin Netanyahu ist sicherlich nicht derjenige, der hier lernt von Trump und Bolsonaro, sondern er hat sicherlich auf diese Mechanismen, auf diese spaltende Rhetorik schon sehr viel eher gesetzt. Er hat auch schon sehr viel eher auf Social Media gesetzt, auf Kanäle, die Feedback und unangenehme Fragen komplett ausblenden und die Möglichkeit bieten, direkt und ungestört zum eigenen Publikum zu sprechen. Dass natürlich die inhaltlichen Schnittmengen da sind, das stimme ich mit meinen Vorrednern völlig überein. Gerade zu Viktor Orban, auch zu Jair Bolsonaro. Und dass Donald Trump und Benjamin Netanyahu gut miteinander können, ist ja in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden.
Trotz all dem, was gesagt worden ist in den letzten 35 Minuten, kann er ja nach 10 Jahren an der Macht einiges vorweisen. Die israelische Wirtschaft boomt, das Wachstum liegt bei etwa 3%, die Währung ist stabil, die Arbeitslosigkeit niedrig. Herr Aßmann, liegt es da nicht nahe, dass das honoriert wird, trotz aller Skandale?
Ja, das liegt nahe. Das liegt eben für viele Israelis in der Tat nahe, dass sie sagen, also es ist unter Netanjahu in den vergangenen Jahren so sicher gewesen wie nie. Wir denken natürlich immer an die Gaza-Kriege, aber aus israelischer Sicht hat es tatsächlich relative Sicherheit gegeben. Und die Wirtschaft, der geht es gut, die boomt. Was aber dahinter zurücksteht, ist tatsächlich die Gleichheit im Land, muss man sagen. Israel gibt sehr viel weniger für Sozialausgaben und Wohlfahrt aus als andere westliche Industrienationen im Durchschnitt. Es gibt eine große Armut hier, es gibt eine große Kinderarmut hier. Ein Drittel der Israelis gilt als hoch verschuldet. Knapp ein Fünftel der Familien lebt unter dem staatlichen Armutsniveau. Es gäbe also, Stichwort zum Beispiel auch hohe Lebenshaltungskosten, Mieten und so weiter, viel zu wenig Wohnungsbau. Es gäbe einiges an Themen, ein Bildungssystem, das Probleme hat, ein Gesundheitssektor, der am Boden liegt, die man in diesem Wahlkampf hätte thematisieren können. Aber sie sind es nicht, sie sind nicht thematisiert worden. Die Kandidaten von anderen Parteien, die sie thematisieren, sind damit nicht so gut angekommen, weil einfach andere Themen traditionell in Israel solche innenpolitischen, rein innenpolitischen Themen überlagern.
Herr Kreuthoro, schreiben Sie das Netanjahu zugute, dass er zumindest wirtschaftlich einiges getan hat, das offensichtlich in Israel Wirkung zeigt?
Ja, es wäre auch ohne Netanjahu geschehen. Also das ist einfach, die israelische Wirtschaft ist ja schon längst eine sehr stark globalisierte. Sie hat auch ihre Stärken vor allem in zwei Bereichen. Das ist Hightech und die Waffenindustrie, von der im Hinblick auf Israel nur leider sehr selten gesprochen wird. Und die auch ihre Verwicklungen auch mit Deutschland hat. Das hat es schon vor Netanjahu gegeben und wird es auch weiter geben. Die Wirtschaftslage in Israel hat auch, wie schon Asman erwähnt hat, ihre Schattenseiten. Also es gibt eine enorme Kinderarmut in Israel. Aber ich glaube, dass letztendlich das, was die israelischen Wähler treibt bis zum letzten Moment, kurz vor der Urne, ist dann doch die Sicherheitsfrage. Und dann rücken solche sozialen Fragen eher in den Hintergrund.
Und die Sicherheitslage ist ja aus israelischer Sicht halbwegs stabil im Vergleich zu früher, etwa zur zweiten Intifada in den frühen 2000er Jahren, oder?
Ja, die zweite Intifada ist ja aber auch schon längst Geschichte. Im Grunde ist die Sicherheitslage Israels ziemlich konstant. Also sie besteht aus immer wieder aufflammenden Konflikten mit der Hamas. Sie besteht aus ziemlich regelmäßig stattfindenden Terroranschlägen, heute vor allem in der Westbank. Und sonst an der Peripherie hin und wieder, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, das ist die iranische Einmischung in Syrien, die Israel nicht duldet und die momentan zumindest teilweise gebremst scheint. Aber es wird weiterhin ein Thema bleiben.
Frau Marx, die Tatsache, dass sich die Israelis etwas sicherer fühlen können, ist das nur Netanjahus harter Politik zu verdanken oder spielt auch da die israelische Führungsschicht eine Rolle, die politische?
Die palästinensische Führungsschicht spielt dabei eine ganz große Rolle, weil die Palästinenser mit den Israelis eine Sicherheitskooperation betreiben. Gegen den Widerstand der eigenen Bevölkerung macht das die führende Klasse in Palästina. Und ich denke auch, dass in der palästinensischen Gesellschaft an sich, also diese Gewaltbereitschaft der zweiten Intifada ist einfach nicht mehr da. Die Menschen haben zu viel zu verlieren. Viele Palästinenser sind hoch verschuldet, haben sich Wohnungen gekauft, haben sich Autos gekauft. Und wenn sie jetzt ihre Arbeitsplätze verlieren, weil die Sicherheitslage sich verschärft, weil die Amerikaner zum Beispiel ihre ganzen Gelder, Unterstützungsgelder abgezogen haben, dann drohen diese Menschen alles zu verlieren. Wir sehen jetzt schon erste Ausläufer davon im Westjordanland. Ganz viele Menschen, die bei USAID gearbeitet haben, haben ihre Stellen verloren, haben kein Einkommen mehr. Die Banken greifen dann sofort auf das Vermögen dieser Familien zu. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten eine sehr große Armut sehen. Und das wiederum wirkt sich dann auf die Sicherheitslage aus, dass es dann wieder Anschläge gibt oder Angriffe gibt auf einzelne Soldaten oder auf Siedler im Westjordanland. Das, glaube ich, ist in der Zukunft einfach zu erwarten, weil die Lage für die Palästinenser sich dramatisch verschlechtert.
Heißt aber im Grunde, wir haben eine groteske Entwicklung. Israel wird immer sicherer, auch der Wohlstand steigt, zumindest was die Makrodaten angeht. Gleichzeitig verarmen die Palästinenser und die Sicherheitslage dort wird immer schlechter in den Palästinensergebieten. Ist das so?
Das ist genau so. Die Palästinenser verarmen wirklich zusehends. Der Gazastreifen ist total verelendet. Aber auch im Westjordanland werden die Menschen immer ärmer und die Sicherheitslage für Palästinenser ist einfach verheerend. Wenn ich nur ein Beispiel anführen darf, in der letzten Woche wurde im Dahesche-Camp in Bethlehem ein junger Sanitäter erschossen, der versucht hatte, einem Angeschossenen zur Hilfe zu eilen. Also haben wir das praktisch täglich, dass Palästinenser erschossen werden und nicht immer waren es Angreifer. Und ganz oft wissen wir es auch gar nicht, ob es Angreifer waren oder nicht, weil das sehr schwer ist, das aufzuklären. Aber die Sicherheitslage auf der palästinensischen Seite ist dramatisch schlecht. Das Leben der Palästinenser ist gefährdet, wann immer sie einen Checkpoint passieren wollen, wann immer sie irgendwie in Zusammenhang kommen mit dem israelischen Militär. Selbst wenn das israelische Militär mit gepanzerten Fahrzeugen mitten durch die Stadt Ramallah durchfährt, kann man sich nicht sicher sein, dass man nicht erschossen wird. Also für die Palästinenser gibt es leider überhaupt keine Sicherheit.
Herr Aßmann, wenn Netanjahu nach Washington reist, ins Weiße Haus geht, redet er immer nur vom Iran, vom drohenden nuklearen Holocaust. Von den Palästinensern redet er überhaupt nicht mehr. Sind die letztendlich für ihn zu einer vernachlässigenden, weil beherrschbaren Größe geworden?
Das kann man sicherlich so zusammenfassen. Sie dienen vor allem auch nicht dazu, seinen Markenkern herauszuheben. Netanjahu ist mein Eindruck, braucht Bedrohungen, um den Israelis zu sagen, ich bin derjenige, der sich um euch kümmert. Die Palästinenser sind für Israel keine Bedrohung. Dort verwaltet er den Sicherheitsstatus quo, baut die Siedlungen aus und macht keine Experimente bezüglich Verhandlungen oder Ähnlichem, womit er vielleicht in der Öffentlichkeit Probleme kriegen würde. Nein, er beschwört Bedrohungen von außen, die ich jetzt nicht wegdiskutieren möchte, die natürlich aber neben der Frage nach ihrer Existenz für Netanjahu auch den Vorteil haben, dass die israelische Öffentlichkeit schon überwiegend der Meinung ist, das ist gefährlich. Da ist eine Bedrohung, im Norden vor allem. Die Hisbollah-Miliz, die hochgerüstete, mit Raketen bewaffnete Hisbollah-Miliz im Libanon und eben die syrische Lage, die ja für Israel in der Tat ein großes Risiko birgt und ein Fragezeichen ist. Wie wird die Nachkriegsordnung für Syrien aussehen? Wird es dem Iran gelingen, sich dort militärisch festzusetzen? Das ist die große Sorge Israels und das ist eine Sorge, die Benjamin Netanjahu zusammen mit dem iranischen Nuklearprogramm immer wieder beschwört. Und die natürlich eben dazu auch führt, dass die Leute, die der Meinung sind, okay, wir sind nicht komplett in Sicherheit. Es gibt dort eine sicherheitspolitische Herausforderung. Es gibt dort eine Bedrohung. Und Sicherheitspolitik war immer Netanjahus Markenkern. Und dort war er lange ungefährdet durch die Opposition. Und deswegen ist Benny Gantz als ehemaliger Armeechef für Netanjahu sicherlich auch der gefährlichste politische Gegner seit vielen Jahren. Weil Gantz diese sicherheitspolitische Kompetenz in den Augen vieler Israelis nicht erst unter Beweis stellen muss, sondern sie ihm automatisch als Ex-General zugeschrieben wird.
Nun kann Netanjahu ja auch außenpolitisch Entwicklungen vorweisen, von denen all seine Vorgänger doch eigentlich nur träumen konnten. Es gibt kaum mehr internationale Kritik wegen der Besatzung der Palästinensergebiete. Die arabischen Staaten, vor allem Saudi-Arabien, nähern sich Israel an, weil die Feindschaft mit dem Iran Israel und die Golfaraber verbindet. Die Araber haben die Palästinenser so gut wie abgeschrieben de facto. Herr Grötoru, rechnet man ihm das auch als großen Erfolg an? Ist das auch ein Grund, warum er trotz allem, trotz aller Korruptionsvorwürfe immer noch für viele wählbar ist?
Ja, na gut, das ist ja eine relativ neue Entwicklung der letzten eineinhalb Jahre vielleicht, dass es sich so etwas wie Entspannung im Verhältnis zu den arabischen Staaten abzeichnet. Es ist ein wichtiger Punkt. Ich bin dankbar, dass Sie das auch ansprechen, denn hier könnte sich wirklich in naher Zukunft eine Konstellation herausstellen, bei der Israel in irgendeiner Form mit den arabischen Staaten, vor allem mit den Golfstaaten, also wir reden nicht von Katar, sondern von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, vielleicht auch Ägypten wird dabei sein, sowas wie eine anti-iranische Achse bilden würden. Das ist ja eigentlich teilweise schon, zumindest auf diplomatischer Ebene, geschehen. Wir hatten diese Konferenz in Warschau vor kurzem, im Februar. Und das war schon ein neues Phänomen, dass Netanjahu auch mit etlichen arabischen Diplomaten zusammensitzt in einem Raum. Da könnte durchaus eine Entwicklung sein, die vielleicht Netanjahu selbst persönlich aufgrund der bis jetzt schon geknüpften Kontakte am ehesten weitertreiben könnte. Aber ich glaube, auch wenn er abgelöst wird, wird es nach wie vor der Fall sein.
Herr Aßmann, Netanjahu verweist ja, Sie haben das schon angedeutet, immer wieder auf dieses Szenario einer permanenten Bedrohung, vor allem durch den Iran, aber auch durch Islamisten, durch feindliche arabische Nachbarn. Funktioniert das? Erst Furcht schüren, dann sagen, ich verspreche Sicherheit. Ist das sein eigentliches Erfolgsrezept?
Ja, das ist sicherlich ein zentraler Punkt in diesem Markenkern, wahrscheinlich auch der wichtigste, dass bei der Frage, wer ist ein starker Anführer, sich viele Israelis eben Netanjahu vorstellen können und ihn dort sehen. Dazu muss man eben sagen, es ist ja auch schon angesprochen worden, dass in den vergangenen 10 Jahren, die er regierte, es tatsächlich für Israel im Verhältnis sehr sicher war. Natürlich ist auch die außenpolitische Bilanz, die Benjamin Netanjahu völlig unabhängig davon, wie man zu ihm steht, vorzuweisen hat, durchaus beeindruckend. Es ist keinem israelischen Ministerpräsidenten vor ihm gelungen, die USA zur Anerkennung des israelischen Anspruchs auf Jerusalem zu bringen. Und dann noch die Golanhöhen und dann der Rückzug aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran, also gegen das Netanjahu jahrelang gekämpft hat. Das ist natürlich erst einmal beeindruckend, auch wenn man dann rumkritteln kann und sagen kann, naja, was ändert denn eigentlich die Anerkennung durch die USA jetzt daran, dass on the ground in Jerusalem natürlich nichts jetzt weniger umstritten ist, sondern dass sich ja eigentlich dort nichts verändert hat, dass die Palästinenser das weiter beanspruchen, dass auch kaum jemand diesen Trump-Schritt anerkennt. Aber natürlich war das Symbolik, die für Netanjahu einzahlt, die auch jetzt zuletzt mit Trumps Anerkennung der Golanhöhen als israelisch im Wahlkampf eingezahlt hat. Das ist das, was ihm viele Israelis hoch anrechnen. Und da sind sie dann bereit, über andere Sachen hinwegzusehen. Sicherlich ist Netanjahu, sind Familien nicht besonders beliebt beim Volk. Viele glauben eben auch, ja, der ist tatsächlich korrupt. Aber es ist dann eben für sie nicht wahlentscheidend.
Frau Marx, und all das in einer arabischen Welt, die sich im Aufruhr befindet. Krieg in Syrien, die Hezbollah im Libanon rüstet auf. Es gibt immer wieder Raketen eben auch aus Gaza. Aus palästinensischer Sicht, wie nimmt man diese außenpolitischen Erfolge wahr, die Netanjahu einzufahren hat?
Mit großer Verbitterung. Also für die Palästinenser ist schon das sehr stark das Gefühl, die arabischen Brüder lassen uns im Stich, haben auch bisher nicht viel für uns getan, aber immerhin, sie haben noch Reden geschwungen und uns noch moralisch unterstützt und jetzt lassen sie alle von uns im Stich. Also das wird auf palästinensischer Seite wirklich mit sehr großer Verbitterung empfunden. Die Palästinenser, glaube ich, kann man wirklich so sagen, fühlen sich von Gott und der Welt verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Amerikaner haben sich vollkommen zurückgezogen, haben die Kontakte eigentlich abgebrochen mit der palästinensischen Führung. Die Europäer sind nicht eingesprungen, um zu helfen. Sie sind eingesprungen, um das Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, die UNRWA, zu unterstützen. Aber sie geben keine politische Hilfe für die Palästinenser. Und sogar die arabische Welt ist im Grunde für die Palästinenser nicht mehr da. Nur noch aus Jordanien noch ein bisschen Unterstützung. Aber im Großen und Ganzen fühlen die Palästinenser sich wirklich sehr, sehr enttäuscht, sehr im Stich gelassen und sagen, wir sind nur selbst noch für uns da. Wir sind diejenigen, die uns nur noch helfen können. Es ist niemand da, der uns unterstützt.
Heißt im Grunde, unabhängig vom Ausgang der Wahl, Israelis und Palästinenser richten sich immer mehr ein in einer Art feindlicher Koexistenz?
Ja, so, ich glaube, so kann man das nennen. Das ist überhaupt nicht schön und das birgt doch überhaupt keinen Hoffnungsschimmer. Denn für die Palästinenser geht ja die Spirale nach unten. Sie werden ärmer, es wird für sie immer schlimmer. Und das ist überhaupt kein tragbares Modell. Das wird nicht funktionieren. Das geht vielleicht noch eine Legislaturperiode gut oder auch noch zwei. Aber irgendwann wird das einfach nicht funktionieren. Und die Israelis müssen sich fragen, wie wollen sie mit den Palästinensern leben, mit etwa 6 Millionen Palästinensern zwischen Mittelmeer und Jordan? Wie wollen sie mit ihnen leben, die sind da, die können sie nicht wegzaubern, die können sie sich nicht wegwünschen, die bleiben auch da. Also wie wollen sie mit diesem Nachbarvolk in Zukunft leben?
Herr Aßmann, der Schriftsteller David Grossmann hat gesagt, Frieden, ich zitiere das, Frieden ist in den Köpfen der meisten Israelis kein realistisches Konzept mehr. Sie halten ihn für eine Illusion. Wer daran glaubt, ist in ihren Augen nur noch naiv. Stimmt das? Kann man das so sagen, einen Tag vor der Wahl?
Ja, das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Ich würde das naiv noch ergänzen durch links. Er ist naiv und links, was ja für viele hier tatsächlich kein besonders angenehmes Wort oder Kompliment ist. Es gibt diesen Glauben an einen erreichbaren Frieden mit den Palästinensern nicht. Deswegen hat das auch im Wahlkampf keine große Rolle gespielt.
Gemeinsam gegen Bibi steht Israel vor einem Machtwechsel. Darüber haben wir geredet in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Tim Aßmann. Er ist ARD-Korrespondent in Tel Aviv, an Josef Kreutoru, Publizist und Schriftsteller, und an Dr. Bettina Marx. Sie ist die Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung im palästinensischen Ramallah. Am Mikrofon war Martin Durm.